Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Neugierige. Ihr Gastgeber heute heißt Christian Heuss und ich begrüße Sie mit folgenden Themen. Rauchverbote in Restaurants zeigen Wirkung auf die Volksgesundheit. Dazu neueste Resultate aus Schottland. Dort sind seit 2 Jahren Raucherinnen und Raucher aus Pubs und Bars verbannt. Wintersportler Achtung, Skiwanderer und Schneeschuhläufer setzen bedrohte Vogelarten in den Alpen unter Stress. Und Kinder, Krebs und KKWs. Diese 3 Reizworte sind Kern einer Studie, die diese Woche in Deutschland für viel Aufregung gesorgt hat. Nun untersucht auch die Schweiz, ob Atomkraftwerke tatsächlich das Krebsrisiko bei Kindern erhöhen könnten.
Die Aufregung sollte nicht überbordern. Da könnten zahlreiche andere Faktoren ebenfalls eine Rolle spielen, außer das Kernkraftwerk selbst mit seiner inneren Strahlungsaktivität.
Mehr dazu im letzten Teil der Sendung. Doch zuerst geht es um eine Frage, die hierzulande immer größere Wogen schlägt. Soll in Restaurants und Bars schon bald ein generelles Rauchverbot gelten? 4 Kantone werden ein solches Verbot in Kürze durchsetzen und auch das Bundesparlament diskutiert über ein analoges Gesetz. Es soll in der ganzen Schweiz das Rauchen in Beizen und Bars verbieten. Doch gegen diesen Schutz vor dem Passivrauchen gibt es Widerstand. Andere Länder sind da sehr viel weiter. In Italien, Irland und Schottland zum Beispiel darf in Restaurants und Pubs bereits seit einiger Zeit nicht mehr gequalmt werden. Und nun zeigen neue medizinische Studien aus Schottland, die Rauchverbote wirken sich bereits nach kurzer Zeit auf die Gesundheit der Passivraucher aus. Hören Sie dazu den Beitrag von Thomas Häusler.
Ganz Schottland staunt. Erst etwa vor 1,5 Jahren, im März 2006, mussten in den Pubs die letzten Zigaretten ausgedrückt werden. Und schon heute sind die Schotten dadurch offenbar wesentlich gesünder geworden.
There is a very significant drop in hospital admissions for a heart attack. A 17% drop
in the 10 months. In den 10 Monaten, nachdem das Rauchverbot in Kraft getreten ist, wurden 17% weniger Menschen mit Herzinfarkt ins Spital eingeliefert, sagte Peter Donnelly, der stellvertretende medizinische Chefbeamte Schottlands der BBC. Das sei eine sehr signifikante Abnahme. In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das, statt über 3200 Herzinfarkten in den letzten Monaten vor dem Gesetz, gab es in der gleich langen Periode danach knapp 2700 Herzinfarkte, also über 500 weniger. Berechtigterweise reagierte man in Großbritannien mit Skepsis auf dieses Resultat. Kann etwas weniger Passivrauch tatsächlich einen derart großen und vor allem einen derart schnellen Effekt auslösen? Doch die Wissenschaftler sind gar nicht so erstaunt über die frohe Kunde aus Schottland.
Das ist nicht erstaunlich. Man kennt das aus der Raucherforschung und aus der Luftbelastung, dass die Effekte sehr schnell auftreten können. Also man weiß, dass wenn die Luftbelastung ansteigt, dass innerhalb von wenigen Tagen auch Spitaleintritte ansteigen. Man kennt es von Raucherstudien, dass wenn jemand aufhört zu rauchen, dass innerhalb von einem halben bis einem Jahr das kardiovaskuläre Gesundheitsrisiko beträchtlich sinkt, bis auf die Hälfte.
Dies sagt der Epidemiologe Martin Rösle vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern. Die schottische Studie, die nun so großes Aufsehen erregt hat, ist auch nicht die allererste ihrer Art. Seit in Ländern wie Irland, Italien und in Teilen der USA öffentliche Gebäude, Bars und Restaurants qualmfrei sein müssen, wurden dort ebenfalls Untersuchungen gemacht. Stets zeigte sich ein ähnliches Bild. Zwischen 10% und 40% weniger Herzinfarktpatienten zählten die Spitäler nach der Einführung der Rauchverbote. Jede dieser Studien hat zwar ihre Schwachpunkte, aber die Frage, ob rauchfreie Kneipen Herzinfarkte senken, ist für Martin Rösli keine mehr.
Als Ganzes ist ganz klar, dass eine solche Reduktion stattfindet und dass die im Vergleich zu anderen Gesundheitsrisiken beträchtlich ist, was man da einsparen kann.
Selbst wenn man die Reduktion der Herzinfarkte auf 10% veranschlagt, der niedrigste Wert aus den Studien, so würden in der Schweiz etwa 1200 Herzinfarkte pro Jahr vermieden. Zusätzliches Gewicht erhalten diese Zahlen durch Erkenntnisse aus den medizinischen Labors. Die Forscher dort haben in den letzten Jahren ein immer präziseres Bild davon gewonnen, wie der Rauch den Kreislauf und das Herz schädigt. Und dieses Bild passt zu den Befunden der Epidemiologen in den Bars und Pubs. Zum Beispiel zur schnellen Wirkung der Rauchverbote.
Das Passivrauchen ist auch ein Auslöser deines Herzinfarktes. Von Leuten, die schon kardiovaskuläre Probleme haben, wenn sie dann noch in den Passivrauch kommen, dann kann es das auslösen.
Sagt Ursula Ackermann-Liebrich vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel. Der Zigarettenrauch attackiert den Körper gleich an zwei Fronten. Er kann sehr schnelle akute Auswirkungen provozieren und er schädigt das Herz-Kreislauf-System chronisch, wie Ursula Ackermann-Liebrich herausgefunden hat.
Was wir untersucht haben, ist vor allem die Wirkung von Passivrauchen auf die Herzrhythmusvariabilität und konnten zeigen, dass sich tatsächlich eine Erniedrigung der Herzrhythmusvariabilität zeigt bei Leuten, die mehr Passivraucher exponiert sind. Und das ist eben ein frühes Zeichen der autonomen Dysfunktion, also des Funktionieren des autonomen Nervensystems, das ja das Herz reguliert und was einem dann empfindlicher macht auf akute Schädigungen.
Der Zigarettenrauch führt auch zur chronischen Entzündung der Gefäße und er erhöht die Neigung der Blutplättchen, sich zusammenzuklumpen. All dies sind Stationen auf dem Weg zur Krankheit an Herz und Gefäßen. Diese vielfältigen Wirkungen des Rauchs erstaunen nicht, wenn man weiß, dass was da dekorativ kräuselnd aus der Zigarette steigt, ein Giftcocktail aus über 4000 Stoffen ist. Und mittlerweile gibt es Hinweise, dass einige dieser Giftstoffe den Körper schon in viel kleineren Dosen schädigen als lange angenommen. Zu all diesen schlechten Nachrichten für das Herz kommen noch jene für die Lunge, die all diese Studien gar nicht berücksichtigen. Denn Passivrauchen schlägt auch auf die Lunge, verursacht dort chronische Leiden und Lungenkrebs. Angesichts all dieser Erkenntnisse ist für den Epidemiologen Martin Rösli klar, dass ein Rauchverbot in der Gastronomie und in öffentlichen Gebäuden sinnvoll ist.
Die Studien zeigen klar, dass damit Gesundheitsfolgen verhindert werden können, dass Gesundheitskosten eingespart werden können. Und ich denke, es ist sicher eine effiziente und hilfreiche Art, hier etwas zu erreichen.
Die Entscheidung darüber liegt nun beim Ständerat. Er wird im Frühling über das entsprechende Gesetz beraten.
Rauchverbot in Restaurants und Bars, ein Verbot mit erstaunlich großer gesundheitlicher Wirkung. Sie hörten einen Beitrag von Thomas Häusler. Kennen Sie den Ruf dieses Vogels? Es ist das in der Schweiz selten gewordene Bierkuhn. In der Schweiz gibt es noch etwa 7000 Exemplare dieser sogenannten Raufußhühner mit blau-schwarzem Gefieder, den weißen Flügelbinden und ihrem gegabelten Schwanz. Die Bärkühner sind Schmuckstücke der Schweizer Alpenwelt. Im Winter vergraben sich diese Hühner in Schneehöhlen und verlassen ihr Iglu nur kurz zur Nahrungsaufnahme. Oder eben dann, wenn sie gestört werden. Forscherinnen und Forscher der Universität Bern und der Vogelwarte Sempach zeigten kürzlich, dass der Wintersport abseits der Skipisten zu massivem Stress bei den Bärkühnern und auch den Auerhühnern führen kann. Ich habe mit Susanne Jenny Eiermann, Stressforscherin an der Vogelwarte Sempach, sprechen können. Als erstes habe ich sie gefragt, was sie und ihre Kolleginnen und Kollegen genau untersucht haben.
Wir haben untersucht, ob Birkhühner, und wir haben auch eine ähnliche Studie bei Auerhühnern gemacht, durch Freizeitaktivitäten, also durch Wintersportler, so gestört werden, dass sie eben tatsächlich gestresst sind. Und um das herauszufinden, haben wir geschaut, wie sie auf die Menschen reagieren, was für einen Fluchtdistanz sie haben, wie sie den Raum, ihren Lebensraum nutzen, und wir haben das Stresshormon Corticosteron gemessen. Und um dieses Corticosteron zu messen, haben wir Kot von den Tieren gesammelt und die Abbauprodukte dieses Hormons dann im Labor analysiert.
Geben Sie uns vielleicht zuerst noch einen Eindruck, wie leben diese Bärkühner in den Schweizer Alpen, gerade im Winter, wenn es Schnee hat?
Die Bärkühner leben in parkähnlichen Wäldern, relativ offene Wälder. Und wenn es schneit, graben sie sich tagsüber Schneehöhlen und kommen nur für zwei relativ kurze Zeitfenster aus ihren Schneehöhlen heraus, um zu fressen. Also am Morgen ungefähr 2 Stunden und am Nachmittag 2 Stunden. Und sonst ruhen sie sehr viel, um eben auch Energie zu sparen. Und gleichzeitig werden sie dann auch noch vor Feinden geschützt.
Susanne Jenny Eiermann, wie reagieren denn diese Vögel, eben wenn sie aufgescheucht werden, beispielsweise durch Schneewanderer oder Skitourenfahrer? Wie reagieren diese Vögel?
Die Vögel verlassen ihre Schneehöhle und fliegen natürlich ein Stück davon, bringen sich in Sicherheit. Das heißt, sie verbrauchen mehr Energie durch ihre Flucht und sie sind auch je nachdem einem möglichen Feind eher ausgesetzt.
Und das heißt jetzt automatisch auch, dass sie gestresst sind oder ist das einfach natürliches Verhalten?
Das heißt es nicht automatisch und aus diesem Grund haben wir eben dieses Stresshormon gemessen. Wenn dieses erhöht ist, dann kann man wirklich sagen, der Körper ist physiologisch gestresst. Denn das Verhalten zeigt nicht immer, manchmal aber nicht immer, ob ein Tier tatsächlich gestresst ist. Aber wir konnten bei den Birkhühnern sehen, wenn sie aufgescheucht worden sind, dass die Konzentration des Stresshormons erhöht ist bei ihnen. Und das ließ sich auch noch einen Tag später nachweisen, diese Erhöhung.
Das heißt, es ist nicht nur eine kurzfristige Stressreaktion, sondern es ist etwas länger andauerndes.
Jawohl. Offensichtlich sind diese Stresshormone dann noch einen Tag später erhöht. Und wenn natürlich immer wieder solche Störungen passieren, sind die Vögel ständig in einem leichten Stresszustand.
Schwächt dieser Stresszustand diese Vögel, die ja in ziemlich kalten und widrigen Bedingungen eben den Winter überstehen müssen?
Den direkten Nachweis haben wir nicht erbringen können, weil wir es nicht weiter haben verfolgen können. Aber es hat sich eben gezeigt, Tiere, die gestresst sind, die sind in einer schlechteren körperlichen Verfassung. Ihre Immunabwehr ist geschwächt, sie nehmen weniger an Gewicht zu.
Sie beschreiben, dass eben auch, wenn einzelne Schneewanderer eben gerade durch diese Gebiete gewandert sind, dass das auch bereits zu Stressreaktionen geführt hat.
Das haben wir beim Birkhuhn gesehen, da haben wir experimentell eben geschaut, in einem Gebiet, wo Birkhühner normalerweise überhaupt nicht gestört werden. Sie wurden nur einmal aufgescheucht. Und dann am nächsten Tag ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal, also in einer Reihenfolge von 3-4 Tagen. Und man konnte sehen, dass am ersten Tag, bei der ersten Störung, die Tiere noch keine erhöhte Stresskonzentration hatten, aber in den folgenden Tagen. Also offensichtlich hat ein einmaliges Aufscheuchen bereits eine große Wirkung.
Birk- und die Auerhühner, die gehören zu den bedrohten Tierarten in der Schweiz. Fordern Sie jetzt, dass man den Wintersport in diesen Gebieten stärker einschränken muss?
Unsere Wünsche, unsere geforderten, empfohlenen Maßnahmen wären, dass man in gewissen Gebieten, dort wo die Tiere wirklich vorkommen, vielleicht ein generelles Betreteverbot einrichten könnte. Und in den Wintersportgebieten, wo ja bereits die Einrichtungen, Loipen, Skipisten und so weiter da sind, dass man dort eventuell ein Wegegebot einrichtet. Also schaut und erklärt den Wintersportlern, dass sie tatsächlich auf den Wegen bleiben und nicht kreuz und quer herumlaufen, querfeldein herumlaufen, denn dann scheuchen sie die Tiere immer wieder auf.
Die Stressforscherin Susanne Jenny Eiermann von der Vogelwarte Sempach. Übrigens, der Schweizerische Alpenclub bietet Karten mit eingezeichneten Wildtierschutzzonen an. Und der Kanton Graubünden bietet ebenso im Internet Informationen über solche Schutzgebiete an. Das mag bei der Planung der nächsten Skitour oder Schneeschuhwanderung vielleicht helfen. Links dazu bei uns im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Und damit zu den Nachrichten der Woche aus der Welt der Naturwissenschaften, Medizin und Technik. Gibt es extraterrestrisches Leben? Auf Gliese 581d vielleicht, auf Gliese 581c eher nicht. Diese beiden Planeten außerhalb unseres Sonnensystems üben im Moment eine große Anziehungskraft auf Forschergruppen rund um unseren Planeten aus. Seit im April Astronomen der Universität Genf verkündeten, dass es auf diesen Planeten möglicherweise Leben gibt. Gleich 3 unabhängige Studien kommen jetzt zum Schluss, dass dem tatsächlich so sein könnte. Allerdings eher auf Gliese 581d als auf Gliese 581c. Beide kreisen sie um den roten Zwerg Gliese. Der innere der beiden Planeten hat vermutlich ein Klima, das die Entstehung von Leben möglich macht. Allerdings ist er, ähnlich wie der Mond, in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. So, dass es auf der einen Hälfte immer dunkel und somit auch kälter ist. Die Temperaturunterschiede dürften dem Planeten starke Winde und ein schwaches Klima bescheren. Beide Gliese-Planeten bleiben für die Forschung interessant und dürften ein gutes Untersuchungsobjekt abgeben, wenn sich dereinst die NASA und die ESA mit ihren Weltraummissionen Darwin und Terrestrial Planet Finder TPF, auf die Suche nach erdähnlichen Planeten aufmachen. Frauen haben ein besonders starkes Rückgrat. US-Forscher haben sich gefragt, weshalb Frauen eine Schwangerschaft überstehen, ohne im wahrsten Sinn des Wortes umzukippen. Das Geheimnis liegt im Kreuz. Dieses ist bei Frauen stärker gebogen als bei den Männern. Dank dieser Krümmung können schwangere Frauen ihren Bauch besser tragen. Der Schwerpunkt wird nach hinten verlagert, so dass Muskeln und Bänder nicht die ganze Last abkriegen. Denn während der Schwangerschaft nimmt das Gewicht des Rumpfs um ein ganzes Drittel zu. Diese besondere Krümmung der weiblichen Wirbelsäule bewähre sich bereits seit 2 Millionen Jahren, schreiben die Wissenschaftler in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Nature. Als unsere Urahnen den aufrechten Gang übten, habe sich die Wirbelsäule entsprechend zu verändern begonnen. Bei Schimpansen jedoch, die ja bekanntlich auf 4 Beinen gehen, gibt es diesen geschlechtsspezifischen Unterschied nicht. Auch in einem anderen Punkt unterscheiden sich Schimpansinnen vom menschlichen Weibchen. Sie kennen keine Wallungen. Schimpansenweibchen haben nämlich keine Menopause. Das berichten Harvard-Forscher in der aktuellen Current Biology-Ausgabe. Zwar nimmt auch bei weiblichen Schimpansen die Fruchtbarkeit mit dem Alter ab, dies geschieht aber meist in Zusammenhang mit einer schlechteren Gesundheit. Fitte Schimpansinnen gebären bis ins hohe Alter. Die älteste Schimpansenmutter, die in der Wildnis beobachtet wurde, war 55 Jahre alt. Bei Frauen aber hat die Menopause nichts mit dem allgemeinen Gesundheitszustand zu tun. Die Fruchtbarkeit ist eine Körperfunktion, die wesentlich schneller altert als der Rest des Körpers. Warum dies so ist, ist nach wie vor unklar. Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS2, dem Magazin für jene, die mehr wissen wollen. Kinder, Krebs und Kernkraft. Dieses explosive Trio hat diese Woche für Aufruhr gesorgt. Kinder, die in der Nähe eines Atomkraftwerks leben, haben ein erhöhtes Krebsrisiko. Das hat eine deutsche Studie nachgewiesen. Ein zusätzliches Kind, das an Krebs erkrankt, geht auf die AKWs in Deutschland zurück. Die Zahlen sind zwar gering, trotzdem liefern sich seither deutsche AKW-Befürworter und Gegner heftige Wortgefechte. In der Schweiz war es, bedingt durch andere politische Ereignisse diese Woche, ruhig um diese Resultate. Doch auch hierzulande beugen sich die Experten über den neuen Befund. Berner Wissenschaftler prüfen zurzeit, zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit, ob auch in der Schweiz eine Studie durchgeführt werden soll. Diese könnte helfen, die unzähligen offenen Fragen zu Leukämie bei Kindern zu beantworten. Fragen, die viel weiter führen als nur bis zum nächsten Atomkraftwerk. Odette Frey berichtet.
Der Verdacht lag schon lange in der Luft. Kinder, die neben AKWs wohnen, haben ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Die neue Studie aus Deutschland bestätigt das nun. Und trotzdem bleibt vieles offen. Die Experten warnen vor voreiligen Schlüssen. Felix Nickli, Krebsmediziner am Kinderspital Zürich.
Die Aufregung sollte nicht überbordern, da könnten zahlreiche andere Faktoren ebenfalls eine Rolle spielen, außer das Kernkraftwerk selbst mit seiner inneren Strahlungsaktivität.
Im Zentrum der Diskussion steht die Leukämie. Sie ist die häufigste Krebserkrankung bei Kindern. In der Schweiz sind jedes Jahr rund 30 Kinder unter 5 Jahren betroffen. Die meisten von ihnen, 4 von 5, können glücklicherweise geheilt werden. Doch was den Blutkrebs verursacht, weiß man bis heute nicht. Die Gene sind kaum beteiligt und deshalb sucht die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten die Ursachen für Kinderleukämie in der Umwelt. Ob radioaktive Strahlung, Pestizide oder Hochspannungsleitungen, viele Umwelteinflüsse werden verdächtigt. Bei der radioaktiven Strahlung ist es vor allem die Dosis, die Rätsel aufgibt. Große Strahlenmengen können Leukämie zwar verursachen, das haben die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki gezeigt, doch was bei niedrigen Dosen passiert, das weiß man nicht. Die Mehrheit der Wissenschaftler glaubt, dass radioaktive Strahlung nicht der Grund sein kann für das erhöhte Krebsrisiko in der Nähe der AKWs. Felix Nickli.
Ich habe größte Zweifel, dass es die Radioaktivität ist, die da eine Rolle spielt, weil tatsächlich ist die natürliche Strahlenbelastung 1000 bis 100.000-faches höher, als was man eben misst in der Nähe von AKWs.
Andere Ursachen, die mit den AKWs zusammenhängen, sind denkbar.
Man könnte sich vorstellen, ob irgendwelche Hochspannungsleitungen oder elektromagnetische Wellen oder vielleicht auch Radon, welches für den Bau solcher Kraftwerke gebraucht wird, also für die Isolierung, ob das eine Rolle spielen könnte.
Tatsächlich gilt etwa elektromagnetische Strahlung als ebenso verdächtig wie radioaktive Strahlung. Das Bundesamt für Umwelt schätzt, dass solche elektromagnetischen Felder, etwa von Hochspannungsleitungen, jedes Jahr für einen Leukämiefall in der Schweiz verantwortlich sein könnten. Der Zusammenhang ist aber umstritten. Vieles ist rätselhaft bei der Entstehung von Leukämie und eines der größten Rätsel ist die sogenannte Clusterbildung. Cluster ist Englisch und bedeutet Anhäufung. Schon vor über 100 Jahren wusste man, dass Kinderleukämie an einem Ort plötzlich gehäuft auftreten kann. Darin ähnelt der Krebs einer Infektionskrankheit. Könnte Leukämie also durch eine Infektion verursacht werden oder irgendwie mit einer solchen zusammenhängen? Das ist tatsächlich eine These, die in der Wissenschaft zurzeit große Unterstützung findet. Dabei suchen die Forscher nicht in erster Linie nach einem Leukämievirus, sondern sie sind einem komplizierten Zusammenspiel von Immunsystem und Erregern auf der Spur. Felix Nickli.
Allenfalls banale Infektionen, die zum falschen Zeitpunkt auf ein empfindliches Kind auftreten und dann die weißen Blutkörperchen in Leukämiezellen umwandeln können.
Der Zürcher Onkologe vermutet außerdem, dass der Grundstein der Leukämie bereits im Mutterbauch gelegt wird. Sollte das der Fall sein, hätten die deutschen Forscher ihre Studie zu spät angesetzt. Sie haben den Wohnort der Kinder nämlich erst zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose bestimmt. Wo die schwangeren Mütter zuvor gelebt hatten, das haben sie nicht untersucht. In der Schweiz prüft das Bundesamt für Gesundheit zurzeit die Daten aus Deutschland und überlegt, eine eigene Studie in Auftrag zu geben. Das Schweizer Kinderkrebsregister besitzt nämlich bereits viele Daten und könnte weitere leicht sammeln, sagt die Leiterin Claudia Kühni von der Uni Bern. Vorerst jedoch klären Kühni und ihre Kollegen ab, ob die kleine Schweiz mit ihren wenigen Krebsfällen pro Jahr überhaupt statistisch gültige Aussagen machen könnte. Klar sei, so Claudia Kühni, dass eine allfällige Schweizer Studie mehr sein müsse als einfach eine Wiederholung der deutschen. So könnte man hierzulande etwa den Wohnort der Mütter während der Schwangerschaft bestimmen und auch andere vermutete Risikofaktoren für Leukämie bei Kindern untersuchen, etwa ob ein Elternteil mit radioaktiver Strahlung oder Chemikalien in Kontakt ist.
Beispiel berufliche Exposition der Eltern, zum Teil auch Rauchexposition, Medikamente in der Schwangerschaft, frühen Kindheit, das sind andere Expositionen zu Strahlungen wie Röntgenstrahlungen, Flugreisen etc.
Die räumliche Nähe zum AKW wäre also nur ein Teil einer solchen Studie. Das Ziel wäre, die Leukämieentstehung als Ganzes besser zu verstehen. Nötig dazu wäre aber die Mithilfe der Eltern. Sie müssten umfangreiche Fragebögen ausfüllen. In Deutschland hat das nicht funktioniert. Nur wenige Eltern waren bereit, Auskunft zu geben. Doch Claudia Kühni glaubt, dass es in der Schweiz einfacher ist, Eltern zum Mitmachen zu bewegen.
Wir haben im Moment eine Studie zu Risikofaktoren bei Hirntumoren bei Kindern laufen und dort macht die Bevölkerung sehr, sehr gut mit, also deutlich besser als in Deutschland.
Eine Schweizer Studie könnte also wichtige Erkenntnisse bringen und mithelfen, die vielen Ungereimtheiten um die Entstehung von Kinderleukämie zu klären. Die Rolle der AKWs wäre dabei nur ein Kapitel.
Der Beitrag von Odette Frey. Die geplante Studie wird übrigens finanziert vom Bundesamt für Gesundheit und der Schweizerischen Krebsliga. Resultate sind frühestens in 2 bis 3 Jahren zu erwarten. Und damit sind wir auch bereits wieder am Ende von Wissenschaft DRS2 an diesem dritten Adventswochenende. Alle Beiträge, den Podcast und die Links zu dieser Sendung gibt's wie immer unter wissenschaft.drs.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Heuss.